Was für ein Tag. Wir feiern den Abschluss von 2 Jahren Base und das ist Grund zur Freude. Jawohl, ich weiß nicht, wie es dir jetzt gerade geht. Vielleicht bist du online dabei oder vielleicht sitzt du hier. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, hier in diesem Saal auf deinem Kirchenstuhl. Vielleicht bist du heute hier, weil jemand, der dir wichtig ist, einen besonderen Moment hat. Ey, so gut, dass du da bist. Deine Anwesenheit bereichert diesen Tag. Vielleicht bist du aber auch hier, heute hier, ohne dass du direkt was mit dem Thema Base zu tun hast. Zum Beispiel, weil das hier deine Gemeinde ist, wo du öfter mal hingehst. Oder weil du heute einfach mal so vorbeigekommen bist, ganz unabhängig von der Besonderheit dieses Gottesdienstes. Vielleicht sitzt du auch gerade mit gemischten Gefühlen auf deinem Stuhl, weil du einer der neuen Jugendlichen bist, die heute ganz besonders den Segen Gottes empfangen dürfen. Und so oder so, es ist gut, dass du hier bist. Und ich glaube, Gott hat heute was mit dir vor. Vielleicht möchte Gott heute zu dir sprechen. Vielleicht hat er einen Gedanken für dich. Vielleicht möchte Gott dir heute ganz neu oder eventuell sogar zum allerersten Mal sagen, wie sehr er dich eigentlich liebt und wie groß seine Sehnsucht für dich ist. Vielleicht möchte Gott dich heute ganz neu motivieren und dich anstoßen und zu einem neuen Glaubensschritt führen. Wer weiß das schon? Aber alles ist möglich. Denn wir glauben, dass dieser Gott, von dem wir reden, dass der nicht nur irgendwie ein komplizierter Gedanke ist oder ein theologisches Konstrukt, sondern dass wir einen lebendigen Gott haben. Und das bedeutet, dass du ihn kennenlernen kannst und dass du ihm begegnen kannst. Wir glauben, dass dieser Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes bis heute für uns spürbar und wirksam ist. Denn das Wort Gottes hat Kraft und es spricht bis heute zu uns. Und wenn ich das Wort Gottes meine, dann meine ich damit zuallererst Jesus Christus selbst, der mit seiner ganzen Person, mit seinem ganzen Wesen und seinem ganzen Namen für diese eine Sache steht. Nämlich, dass er sich so sehr wünscht, mit dir in Kontakt zu kommen. Also lade ich uns gemeinsam ein, offen zu sein und von diesem Gott zu erwarten, Klammer auf, und wenn es dir leichter fällt, kannst du gerne hinzufügen, wenn es ihn dann wirklich gibt, Klammer zu, dass er selbst hier, selbst heute zu uns sprechen kann. Falls du dich gerade fragst, wer ich eigentlich bin, mein Name ist Samuel Fehling, ich bin 25 Jahre alt, ich bin seit Februar hier in dieser Gemeinde Diakon, also Bereichsleiter für Jugendarbeit, also alles, was sich so zwischen 13 und 30 Jahren hier abspielt. Und aus diesem Grund durfte ich auch in den letzten Monaten gemeinsam mit Rahel, Kathi und Chris die Gruppe dieser wunderbaren Jugendlichen anleiten. Und ganz ehrlich, ihr seid mir wirklich ans Herz gewachsen. Und liebe Gemeinde, ich glaube, ich muss euch da mal in etwas mit hineinnehmen. Als ich die Jugendlichen vor ein paar Monaten gefragt habe, ob sie vielleicht eine Idee hätten oder einen Wunsch für ein Thema von der Predigt oder von diesem Gottesdienst, da wurde ich sehr überrascht. Denn ganz ehrlich, ich hatte keine besonders hohen Erwartungen, dass da irgendwelche Reaktionen kommen. Es war halt auch noch ein Samstagvormittag, noch echt früh. Wir waren alle in so einer müden Stimmung. Und dann hat einer von euch direkt gesagt, so, ja, na klar, lass mal Thema Hoffnung machen. Wäre bestimmt gut, wenn es zwar darum geht. Und die anderen, die wachten so auf aus ihrem Halbschlaf, guckten die Person so ganz verwundert an und dann wieder zurück zu mir und fing so langsam an, grinsend zu nicken. So hat es sich jedenfalls in meiner Erinnerung abgespielt. Finde ich gut. Lass mal über Hoffnung reden. Als der christliche Glaube noch sehr frisch war, so in den ersten Jahrzehnten nach der Kreuzigung und Wiederauferstehung von Jesus, da waren Momente von Hoffnungslosigkeit, Angst und Entmutigung bei den ersten Christen ganz besonders präsent. Sie erlebten viel gesellschaftliche Ausgrenzung, Benachteiligung, Verfolgung und Gefängnis und sogar Folter bis hin zum Tod. Und mit Sicherheit werden einige von ihnen ihre Hoffnung zwischenzeitlich aufgegeben haben oder sich zumindest gefragt haben, wie sie es angesichts dieser Umstände denn bitteschön schaffen sollen, ihre Hoffnung nicht zu verlieren. Schließlich ging es ihnen nicht nur schlecht, obwohl sie mit Jesus unterwegs waren, das ist ja manchmal so unser Thema. Nein, ihnen ging es sogar schlecht, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Der Glaube an Jesus war der Grund, warum sie diese schlimmen Dinge erleben mussten. Und in diese Situation hinein schreibt jetzt der Apostel Petrus diesen Leuten einen Brief. Und er schreibt von Hoffnung. Er schreibt von einer Hoffnung, die sich auf die Ewigkeit richtet und die aber auch trotzdem für unser Hier und Jetzt interessant werden kann und die somit irgendwie nicht nur eine tröstende Irgendwann-Hoffnung ist, sondern im Glauben wirklich auch diese konkrete Hier-und-Jetzt-Hoffnung. Und deswegen lesen wir jetzt einmal den Predigttext. aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 7.
Gelobt sei der Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält.
Bis dahin wird Gott euch durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde.
Vielen Dank. Was für ein Text. Da steckt ganz viel Ermutigung drin, aber auch ganz viel Ehrlichkeit über die Höhen und die Tiefen des Lebens. Und ich glaube, das ist eine genau richtige Mischung für uns heute Morgen. Was gibt dir Hoffnung? Worauf hoffst du? Und wo hast du die Hoffnung schon mal aufgegeben? Ganz schön zentrale Fragen des Lebens eigentlich. Über Hoffnung zu sprechen, das kann uns echt schnell dahin führen, wo es weh tut. Dahin, wo es wirklich echt wird. Und ich möchte dich jetzt am Anfang dieser Predigt einmal fragen: Kennst du Hoffnungslosigkeit? Gibt es da Bereiche in deinem Leben, Orte in dir, an denen du die Hoffnung aufgegeben hast? Vielleicht mal in der Vergangenheit, vielleicht gerade aktuell? Hoffnung, das ist ja etwas, was Gott uns schenkt, weil eben nicht immer alles easy ist. So, und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der jetzt hier gerade im Raum sitzt, diese Erfahrung von Hoffnungslosigkeit in irgendeiner Art und Weise schon mal gemacht hat. Und ohne jetzt hier so eine Atmosphäre der Betroffenheit und Schwere erzeugen zu wollen, ist das ja erstmal der Ausgangspunkt. Hoffnung ist etwas, was strahlt in der Dunkelheit. Etwas, was eine positive Perspektive ermöglicht in der größten Dreckssituation. Und trotzdem kommt mir diese Hoffnung manchmal ganz schön weit weg vor. Trotzdem gibt es da ja diese Bereiche meines Lebens, Orte meines Herzens, in denen sich Hoffnungslosigkeit breit macht und ich mich frage: Gott, wie soll ich bitteschön angesichts meiner Situation Hoffnung haben? Und weil ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der manchmal solche Gedanken hat, lass uns die Frage mal ganz neu stellen: Wie können wir eigentlich Hoffnung bekommen? Anselm, mein Kollege, das ist auch einer unserer Pastoren hier, der hat letzte Woche schon gesagt, der erste Petrusbrief, das ist so ein richtiger Ermutigungsbrief. Da sind Leute, denen geht es wirklich so richtig dreckig. Und dann kommt Petrus, und jetzt stell dir Petrus mal vor wie so ein Life-Coach, der eine Motivationsrede hält. Wie stellt er das an? Er könnte sich ja hinstellen und sagen: So Leute, Augen zu und durch, mit ganz viel Willenskraft kommt ihr da durch, dann geht es wieder bergauf, ihr schafft das schon. Das wird schon wieder. Macht er aber nicht. Der Life-Coach Petrus, der stellt sich dahin und sagt: Ehrlich Leute, das Leben ist hart, da gibt es gar keinen Zweifel. Und es kann uns auch niemand wirklich sagen, ob das jemals besser werden wird. Aber gerade deshalb brauchen wir eine Hoffnung, die größer ist als das. Gerade deshalb brauchen wir eine Hoffnung, die mehr kann, als uns nur durch die aktuelle Krise zu tragen, die uns ein größeres Bild gibt. Und deswegen setzt sich Petrus hin und fängt an, diesen Brief zu schreiben. Und er startet direkt mit der Hoffnung, die sich auf die größte Krise und die größte Angst des Menschen überhaupt bezieht, nämlich den Tod. Und er schreibt von einer Hoffnung, die sich auf das ewige Leben richtet, das den Tod überwindet, sich darauf richtet, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, dass das bedeutet, dass er unsere Schuld beglichen hat, dass er unsere Sünde nimmt im Tausch gegen seine Perfektheit und dass wir im Glauben daran wieder in eine gute und ganze Beziehung mit Gott treten können. Das ist dieses große Erbarmen, von dem Petrus spricht. Das ist dieses neue Leben, das wir nun als Erlöste haben und das nun so fundamental anders zu sein scheint als ein Leben ohne Erlösung, das sogar von einer Wiedergeburt die Rede ist. Und dieses neue Leben, das hat nun kein Ende mehr, kein Todesdatum. Nein, es geht über den Tod hinaus, weil Jesus auch über den Tod hinausgegangen ist. Okay? Das ist das Evangelium in Kurzversion. Und Petrus sagt: Leute, ich rede Klartext mit euch. Das ist die Hoffnung, die Jesus euch anbietet. Und das ist deswegen auch meine Motivationsrede für euch, die ihr gerade durch dieses Tief geht. Und ich glaube, wenn wir heute diese Frage neu stellen wollen, wie können wir eigentlich Hoffnung bekommen? Ich glaube, dann ist diese alte Antwort von Petrus immer noch sehr aktuell und dann kann das immer noch unsere Motivationsrede sein. Ich glaube, Hoffnung können wir bekommen, wenn wir zum ersten Mal oder wieder ganz neu auf diese Erlösung schauen, auf dieses Geschenk der Gnade. Und ich glaube, wenn negative Gedanken um uns kreisen und wir keine Hoffnung mehr haben und wir uns fragen, Gott, wie sollen wir bitteschön in dieser Situation noch das Gute sehen? Ich glaube, dann kann das total hilfreich sein, mal einen Schritt zurückzugehen und rauszuzoomen und das größere Bild zu betrachten. Das größere Bild, das darin besteht, dass wir die Ewigkeit mit Gott im Himmel verbringen dürfen, an einem Ort, an dem kein Leid, keine Träne und kein Funken Hoffnungslosigkeit mehr Platz hat. Und dass das Leben, das wir hier haben, das voll ist von Leid und Tränen und ätzenden Situationen, ja, das ist so. Aber das, was im Vergleich zu dieser Ewigkeit nur einen Bruchteil ausmacht. Und warum ich glaube, dass das keine Vertröstung ist, da komme ich später nochmal drauf zurück. Wenn es um Hoffnung geht, dann kommen wir nicht dran vorbei, über das Kreuz und die Auferstehung zu sprechen. Den absoluten Kern des christlichen Glaubens. Und das ist gut so. Und wir kommen zum einen nicht dran vorbei, weil das eben die Grundlage unserer Hoffnung auf Ewigkeit ist. Das, was Petrus in seiner Motivationsrede direkt mal so als Hauptargument liefert, das ist das eine. Aber wir kommen auch nicht dran vorbei, weil Kreuz und Auferstehung selbst schon die größte Geschichte von Hoffnungslosigkeit und neuer Hoffnung erzählen. Du darfst dir jetzt gerne mal vorstellen, du wärst einer der Jünger, einer der Freunde von Jesus, eine seiner treuesten Begleiterinnen. Und du bist die ganze Zeit mit ihm unterwegs, du bist so richtig nah an ihm dran. Du liebst ihn wirklich von ganzem Herzen. Du hast all deine Hoffnung auf ihn gesetzt. Und jetzt wird's krass. Eventuell hast du sogar deine Heimat verlassen und deinen Ehepartner und deine Kinder im Stich gelassen, um diesem Jesus folgen zu können. Ist auch ein bisschen heftig eigentlich. Und dann stirbt dieser Jesus einfach. Und die Bibel legt nahe, dass du, also jetzt immer noch in deiner Rolle, in diesem Moment nichts gecheckt hast. Dass du nicht verstanden hast, dass der Tod kommen musste vor dem endgültigen Triumph. Dir fehlt diese Perspektive, dir fehlt dieses größere Bild. Also ist da nur Frust, nur Hoffnungslosigkeit und Trauer. Was für ein bitterer, düsterer, ätzender Moment. Und dann, wir kennen das Ende, am dritten Tage steht dieser Jesus einfach von den Toten wieder auf. Emotionales Chaos pur. Wie krass muss das gewesen sein? Ein paar haben ihre Augen geschlossen, weil sie sich so darauf eingelassen haben. Richtig cool, du darfst sie gerne wieder aufmachen. Aber ich habe mich da schon oft gefragt, wie hätte ich in dieser Situation reagiert? Da ist die größte Hoffnungslosigkeit und dann kommt da diese Auferstehungskraft und sie verwandelt das ganze Trauerspiel in die größte Hoffnungsbotschaft ever. Was hat das Ganze mit unserem Leben zu tun? Vielleicht kommst du mal irgendwann an einen Punkt, wo du diese Durchhalteparolen irgendwie nicht mehr glauben kannst. An einen Punkt, wo dich auch vielleicht Predigten in der Gemeinde über das Thema Hoffnung nur noch nerven. Und wo du solche Sätze wie die Hoffnung stirbt zuletzt, wo dich das eigentlich nur noch aggressiv macht. Vielleicht bist du auch gerade jetzt an so einem Punkt. Vielleicht denkst du dir auch seit ein paar Minuten, Alter, jetzt muss ich mir sowas anhören von so einem 25-Jährigen. Und ganz ehrlich, ich könnte es verstehen. Vielleicht ist es so, dass da ganz viel Schmerz ist und Zerbruch. Und wenn du sowas gerade erlebst, dann will ich dir erstmal sagen, dass es mir leid tut und dass ich glaube, dass Gott dich darin sieht und mit dir mitleidet. Aber ich glaube eben auch, und das möchte ich uns heute Morgen gemeinsam zusprechen, sofern ich das darf, dass Jesus uns gerade in diesen Momenten sagt, ich habe meine eigene Geschichte von Hoffnungslosigkeit wieder in Hoffnung verwandelt und dann geht das Ganze auch bei dir. Nur, dass es bei dir nicht so ist, dass du es selber machen musst. Nein, ich verändere deine Geschichte. Ich wende das Blatt und wo auch immer deine Hoffnungslosigkeit liegt, ich will sie in Hoffnung verwandeln. Wo auch immer deine Verlorenheit liegt, ich will sie verwandeln in ein Gefundensein. Und wo auch immer dein Frust ist, ich will dir die pure Freude schenken. Und wenn wir vor dem Hintergrund von Kreuz und Auferstehung diesen Satz bewerten müssten, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich glaube, da müsste ich sagen, puh, weiß ich gar nicht. Also ich habe nichts gegen den Satz, ich glaube, der kann manchmal sehr hilfreich sein. Aber in diesem Kontext würde ich sagen, nein, denn die Hoffnung, sie war tot und sie ist auch wirklich gestorben, Aber sie ist wiedergekommen, um für uns da zu sein. Sie ist auferstanden, damit wir auch diese Erfahrung machen können, dass Hoffnung wirklich immer möglich ist, egal wie schlimm es aussehen oder sich anfühlen mag. Ich glaube, an Ostern wurde Hoffnung neu definiert. Und wenn wir nach Hoffnung suchen, ich glaube, dann können wir hier fündig werden. In diesem Angebot Jesu, der sagt, die Hoffnungslosigkeit, die kenne ich. Das habe ich selber erlebt. Das Gefühl, dass sich das Leben so schwer anfühlt, dass alle Freude schwindet, das ist mir nicht fremd. Aber jetzt lade ich dich ein, dass du zu mir kommst, damit ich dir deine Schwere abnehme und neue Hoffnung in dein Herz pflanzen kann. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade Hoffnung brauchst. Vielleicht sehnst du dich danach, dass sich deine berufliche Situation verbessert oder finanzielle oder dass sich deine Einsamkeit, wie auch immer sie aussieht, ja, dass das ein Ende hat. Vielleicht gibt es da Krankheit oder innere Verletzungen in deinem Leben. Ich glaube, dass du deine Herausforderung selber ganz gut kennst. Bereiche des Lebens, Orte des Herzens, wie auch immer wir das nennen wollen, in denen sich manchmal Hoffnungslosigkeit breit macht. Und Jesus will mit seiner Auferstehungskraft neu in dir einziehen. Und er sagt nicht, Augen zu und durch, das wird schon wieder, sondern er sagt, ich gebe dir das größere Bild, die Hoffnung auf Ewigkeit. Und diese Hoffnung kann auch schon dein Heute beeinflussen. Okay, zweiter Punkt, Hoffnung behalten. Ich möchte die These aufstellen, dass wir manches Mal von Gott enttäuscht sind, weil wir ihm vorwerfen, dass er Dinge nicht abgeliefert hat, die er aber eigentlich nie vorhatte zu tun. Weil wir manchmal vielleicht ein falsches Bild davon haben, wie Gott sich verhalten müsste. Weil wir manchmal vielleicht ein verdrehtes Verständnis von Hoffnung haben, dass es uns ganz, ganz schwer macht, unsere Hoffnung zu behalten, wenn die Umstände schwierig werden und wir Gottes Eingreifen nicht erleben. Und deswegen lass uns nochmal in die Bibel schauen, aus dem Predigttext, 1. Petrus 1, in Vers 6. Da steht, wir werden auf manche Probe gestellt und müssen vieles erleiden. Klingt ja erstmal gar nicht so richtig nett. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen, den gesamten ersten Petrusbrief, dann ist dieses etwas düstere, aber eben auch realistische Bild etwas, was sich durchzieht. Dass das Leben eben nicht easy ist. Und dass diese Erwartung an das Leben auch absolut ungesund wäre. Und liebe Jugendliche, das ist eine wichtige Information für euch. An Jesus zu glauben bedeutet nicht, dass Gott alle Probleme aus dem Weg räumt. Ich verdrehte keine Theologie, nach der sich mit dem Glauben an Jesus alle äußeren Umstände ändern. Und das sagt Petrus hier auch ganz klar, nein, aber ich vertrete eine Theologie, nach der sich mit dem Glauben an Jesus die inneren Umstände ändern. Die eigene Perspektive auf andere Menschen zum Beispiel oder auf das Leben und seine Schwierigkeiten. Das eigene Verhältnis zur zerstörerischen Macht der Sünde. Deine Connection zur Gegenwart Gottes, die auch im Hier und Jetzt schon ein Stück vom Himmel sein kann. Das verändert sich, die inneren Umstände. Gott kann auch die äußeren Umstände. Ich bin davon überzeugt, wir haben einen Gott der Wunder und er tut Wunder bis heute. Aber es gibt keine Garantien. Wichtig. Als ich so in der Predigtvorbereitung war und mir so Gedanken gemacht habe über mein Leben und über die Welt und wie es gerade alles so läuft, da habe ich mich bei einem Gedanken ertappt, den ich ehrlicherweise recht oft habe. Und dieser Gedanke ist, ganz ehrlich, Gott, können wir nicht mal eine Pause machen von den Problemen? Ganz ehrlich, Gott, können wir nicht mal pausieren mit den ganzen Krisen um uns herum? Reicht es nicht langsam? Und ich denke mir dann auch manchmal, ey, vielleicht lebe ich auch einfach in der falschen Generation, wo irgendwie alles schief geht. Also in Europa hangeln wir uns seit Jahren von Krise zu Krise. Ich habe das Gefühl, eine löst die nächste ab. Ich kann mich auch schon gar nicht mehr an alle erinnern. Ich habe mal versucht, ich glaube Wirtschaftskrise, Zuwanderungskrise, Corona-Krise, Krieg, Inflation. Und über allem schwebt natürlich wie so eine Käseglocke die Klimakrise. Und da kommen noch natürlich die ganzen persönlichen Krisen dazu. Und ich habe manches Mal das Gefühl, dass wir als Christen in der Gefahr stehen, dass wir unsere Hoffnung verlieren, weil wir unsere Hoffnungen sehr stark auf die Lösung der aktuellen Probleme und die Bewältigung der momentanen Krisen richten. Weil wir uns von Angst leiten lassen. Ich glaube, wir alle, also okay, jetzt vielleicht mal ihr Jugendliche ausgenommen, aber wir alle haben noch gehofft, dass es bald die nächste Inflationsausgleichszahlung gibt. Also wir Studenten haben uns jedenfalls über diese 300-Euro-Subvention sehr gefreut. Aber ich sage euch ehrlich, ich sage euch, wie es ist, so weit bin ich mit den 300 Euro auch nicht gekommen. So, ne? Was gibt es noch? Hoffnung darauf, dass du dich in der neuen Stadt oder in deinem neuen Umfeld gut einlebst. Hoffnung auf deine Partei. Hoffnung auf deine Gemeinde. Hoffnung auf die große Liebe oder auf Familienglück, Hoffnung auf Gesundheit und ein langes Leben oder vielleicht für euch Jugendliche, Hoffnung darauf, dass es bald eine zukunftsorientiertere Politik gibt, Hoffnung darauf, in die angesehenen Freundeskreise reinzukommen, Hoffnung darauf, auf die nächste Party eingeladen zu werden und so weiter. Wisst ihr was, diese Hoffnungen, die sind alle nicht schlecht und sie sind vor allem auch sehr berechtigt, aber es kann eben schnell passieren, dass wir an diesen, ich nenne sie mal kurzfristigen Hoffnungen, unsere gesamte Hoffnungen festmachen. Und dass diese Dinge unsere Antreiber werden. Und dass wir dann, wenn wir die Erfahrung machen, dass sich manche Probleme und manche Krisen eben nicht einfach lösen lassen und dass manchmal Dinge sogar noch schlimmer werden, dass wir dann in der Gefahr stehen, unsere Hoffnung und eventuell auch sogar unseren Glauben zu verlieren. Petrus sagt es auch, ein Leben ohne Schwierigkeiten gibt es nicht. Wer das erwartet, ist schief gewickelt. Ist nicht so hoffnungsvoll erstmal, ne? Aber ich glaube, dass da extrem viel Hoffnung drin steckt. Und ich sage euch auch was, das Ganze soll hier auch nicht so eine Schieflage bekommen. Ich werde weiterhin davon träumen und dafür kämpfen, dass diese Welt ein besserer Ort wird. Allein schon, weil Gott seine Welt, seine Schöpfung und seine Menschen so sehr liebt. Und darin seid ihr mir, liebe Jugendliche, auch ein Riesenvorbild. Euer Herz für Gerechtigkeit, eure Sehnsucht nach einer besseren Welt. Darin seid ihr mir und vielen ein Vorbild. Behaltet euch das bei, das ist so wichtig. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück, aber das ist gerade auch nicht mein Punkt. Mein Punkt gerade ist, wir sollten unsere Hoffnungen nicht alleine daran hängen. Wir sollten nicht aufgeben und im Glauben ermüden, wenn wir feststellen, dass die Krisen und Probleme nicht weniger werden. Die Frage ist denn vielmehr, was trägt uns denn dadurch? Wie können wir unsere Freude behalten, wie es der Bibeltext sagt, trotz diesen Dingen? Wie können wir unsere Hoffnung behalten, trotz alledem? Und ich glaube, die Antwort ist, dass Jesus gerne deine lebendige Hoffnung sein würde. Und bei Jesus, da ist Hoffnung nicht so ein vages Gefühl, eine Sehnsucht, ein sich an einem vielleicht in der Zukunft festklammern. Bei Jesus, da ist Hoffnung eine feste Größe. Bei Jesus, da lebt die Hoffnung in dir. Du kannst sie auch gar nicht loswerden, selbst wenn du es vielleicht mal wolltest. Und egal wie pessimistisch du bist, egal wie schlimm es aussehen mag, daran ändert sich nichts. Die Hoffnung, die Jesus dir schenkt, die ist unabhängig von deinen Gefühlen und Gedanken und die ist unabhängig von äußeren Umständen. Denn Jesus sagt über sich nicht nur, ich gebe dir Hoffnung, ich meine, das tut er auch, sondern er sagt vor allem, ich bin deine Hoffnung. Versteht ihr den Unterschied? Ich glaube, auch das meint die Formulierung lebendige Hoffnung. Ey, da lebt jemand in dir, der Hoffnung ist. Das ist ja praktisch. Und ich glaube, lebendige Hoffnung, das bedeutet auch, dass diese Hoffnung nicht vertrocknet ist oder verstaubt und irgendwo in der Ecke liegt, sondern dass diese Hoffnung ganz aktuell ist und dass sie unser Heute beeinflussen wird. Dass sie dir helfen will. Die Frage ist dann immer nur, worin diese Hilfe besteht. Jesus interessiert sich nicht nur für deine Ewigkeit, sondern auch für deine Gegenwart. Es gehört beides dazu. Und stückweise können wir das Eintreffen dieser Hoffnungen auch im Hier und Jetzt schon erleben, weil Gott mit dir ist. Nein, das ist eigentlich zu schwach formuliert. Gott ist nicht nur mit dir, Gott ist in dir. In Römer 8, Vers 11 gibt es so einen Vers, da steht, der Geist Gottes, also das ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und liebe Jugendliche, ich will euch das ganz besonders zusprechen heute Morgen. Diese Auferstehungskraft, die lebt in euch. Und wenn ihr euch danach sehnt und ihr dem Ganzen in euch mehr Raum geben wollt, dann kann das alles verändern. Und unsere Hoffnung zu behalten, das fällt uns ja manchmal auch schwer, weil unsere Hoffnung vielleicht schon mal enttäuscht worden ist. Also mir ist das schon mal passiert. Zum Beispiel, weil Menschen sich anders verhalten haben oder anders gefühlt haben, als wir uns das gewünscht hätten. Oder weil einfach Dinge, auf die wir gehofft haben, dann nicht passiert sind. Und ich will dir sagen, die Hoffnung auf Ewigkeit, die Jesus dir gibt, die ist anders. Jesus will dir Sicherheit schenken. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann steht deine Hoffnung nicht auf wackeligen Beinen. Dann ist es nicht ein vielleicht klappt's, sondern dann ist es ein Versprechen von dem, der die Treue und die Wahrheit in Person ist. Und ihr werdet bestimmt diese Erfahrung nochmal machen, dass es diese Sicherheiten im Leben nie so richtig zu 100% gibt. Es gibt keine 100%, aber bei Jesus schon. Jesus will die Sicherheit geben und das kann ich durchtragen durch die Unsicherheiten deines Alltags. Petrus schreibt, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. an Jesus festzuhalten, trotz der Probleme und Krisen, weil wir unsere Hoffnung gar nicht erst an diesen kurzfristigen Dingen festmachen, sondern an ihm allein, der in uns lebt. Den Glauben zu behalten und zu bewahren, trotz schlimmen Krisen, trotz schlechten Erfahrungen, ich glaube, das ist mehr Lobpreis als alles andere. Liebe Jugendliche, so einen Glauben wünsche ich euch. Einen, der euch durchträgt durch die schlimmen Momente des Lebens, der euch gerade dann Halt gibt und Mut macht. Einen Glauben, der, wie Petrus es sagen würde, durchs Feuer gegangen ist, aber darin bestanden hat und jetzt für euch wertvoller ist als Gold. Und ich wünsche euch ebenfalls, und das ist mir jetzt mein letzter Punkt, dass eure lebendige Hoffnung zu einem lebendigen Hoffen führt. Dass diese Hoffnung, die Jesus euch schenkt, diese Hoffnung, mit der ihr euch vollpumpt, dass sie nicht dafür sorgt, dass ihr auf eurem sinnbildlichen Sofa des Lebens sitzen bleibt und es euch damit gut gehen lasst, sondern dass euer Hoffen, also wie ihr das dann ausgestaltet, von einer Lebendigkeit geprägt ist. Dass diese Auferstehungskraft, die jetzt in euch lebt, die dazu in der Lage ist, alles zu überwinden, dass sie euch dazu ermutigt und befähigt, diese Hoffnung nun auch mutig an andere weiterzugeben und Hoffnung in der Welt zu verbreiten. Das ist ein elementarer Punkt der neutestamentlichen Lehre. Gott baut sein Reich, aber nicht erst im Himmel, sondern schon hier auf der Erde. Ein Reich, das dazu da ist, um Gerechtigkeit zu bringen, um Liebe, Freude, Glauben und natürlich auch Hoffnung zu verbreiten. Und er baut dieses Reich durch uns, durch seine Kinder. Du darfst heute Morgen erfahren, dass darin deine Berufung liegt. Wie cool ist das denn? Ich glaube, ein Stück weit liegt die Berufung jedes Einzelnen da drin. Und die Berufung der Kirche liegt da drin. Dass Jesus uns mit Hoffnung vollpumpt, sodass wir davon überfließen und gar nicht anders können, als diese Hoffnung an die Welt weiterzugeben. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Ich glaube, das ist die Daseinsberechtigung von Kirche. Hoffnung zu empfangen und sie dann weiterzugeben. Und jetzt habe ich ganz schön viel geredet, ne? Die Frage ist ja, was wirst du jetzt von dieser Predigt mitnehmen? Wie kannst du dieses Thema lebendige Hoffnung für dein Leben übersetzen? Und dazu darf jetzt schon mal einmal die Band nach vorne kommen. Und dazu habe ich euch zwei Ideen, von denen vielleicht eine für dich dabei ist. Und die erste Idee ist, dass es vielleicht für dich dran sein könnte, dich ganz neu als einen Hoffnungsboten oder eine Hoffnungsbotin zu verstehen. Von deinem sinnbildlichen Sofa des Lebens aufzustehen und Gott zu helfen, sein Reich auf dieser Welt zu bauen. Und ich habe gerade von der Berufung der Kirche geredet. Dietrich Bonhoeffer, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist und so. Und ich füge hinzu, Kirche verliert ihre Daseinsberechtigung als Kirche, wenn sie aufhört, Menschen mit sich selbst und mit Gott zu versöhnen, Licht in Dunkelheit zu bringen, Perspektivlosigkeit in Hoffnung zu verwandeln und die Wüste zum Blühen zu bringen. Und Kirche, das ist ja nicht irgendein Abstraktum, Kirche, das ist ja nicht irgendein Etwas, Kirche, das bist du. Und ich glaube, Jesus ruft uns als seine Kinder zusammen. Und er ruft besonders euch, liebe Jugendliche, als junge Generation, aufzustehen von euren imaginären Sofas und die Hoffnung in die Welt zu tragen. Und das kann so verschieden aussehen. Das ist das Coole. Gott liebt Vielfalt, weil er selber Vielfalt ist. Und er hat für jeden von euch einen eigenen Stil vorbereitet, wie das aussehen kann. Aber er ruft euch, ermutigt euch zu entdecken, wie das konkret aussehen könnte. Schritte zu gehen hin zu Menschen um euch herum. Ich finde es so nice, dass wir jetzt eine Jugend haben und dass ich ganz viele von euch noch oft dort sehen werde. Und ich habe richtig Bock, euch in Zukunft darin zu begleiten und dass wir uns gemeinsam auf die Suche machen, wie das aussehen kann. Aber das geht natürlich auch an alle. Liebe Gemeinde, ich wünsche euch, dass ihr diesen Ruf hört und dass ihr ihn hört in der Liebe, in der er ausgerufen wird. Ohne jeden Druck, ohne dass er an irgendwelche Bedingungen geknüpft wäre. Aber mit einer Sehnsucht nach Gerechtigkeit, mit einer Sehnsucht nach Menschen, für die Gott ebenfalls die lebendige Hoffnung sein möchte. Und die zweite Idee ist, dass es vielleicht dran sein könnte, deine Hoffnung ganz neu in der Auferstehungskraft zu verankern. Neu wahrzunehmen oder eventuell sogar anzunehmen, dass Jesus als deine lebendige Hoffnung in dir leben möchte und dass das die einzige Sicherheit ist, die du brauchst, neu die Ewigkeit als dein Zuhause zu sehen. Jesus Christus sagt dir heute Morgen, ich gebe dir das größere Bild. die Hoffnung auf Ewigkeit. Und gleichzeitig möchte ich dich auch im Hier und Jetzt schon beschenken mit meiner ehrenvollen Anwesenheit in deinem Leben, mit meinem Geist, der in dir wohnt, mit dieser Auferstehungskraft, die alles lebendig macht, was da wie tot in dir ist. Amen.